Ja, darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Clemens Fischer von der Uni Köln. Schön, dass Sie da sind, Herr Fischer. Ja, wir bekommen es mit. Auf der einen Seite will Selenskyj eigentlich immer wieder ein Gespräch mit Putin haben und fordert es schon so lange ein. Und jetzt sagt Putin, er kann nach Moskau kommen. Selenskyj lehnt ab, möchte ihn gerne also in Kiew haben. Ist das wie ein Spiel, ein Drama zweier beleidigter Kinder oder was steckt jetzt genau dahinter?
Also auf jeden Fall ein sehr asymmetrisches Drama, denn Putin sitzt definitiv am längeren Ast derzeit, eindeutig militärisch und auch wirtschaftlich. Und ich glaube, wenn Selenskyj Ja gesagt hätte, wäre Putin das erste Mal wirklich überrascht gewesen. Ob es was gebracht hätte, ist schwer zu sagen, aber es wäre zumindest ein Zeichen gewesen, dass Selenskyj sich eben nicht fürchtet unter anderem. Das kann es Putin brillant ausnützen. Und die Einladung von Selenskyj, er möge nach Kiew kommen, Herr Putin, die sieht der vielleicht ganz anders. Das würde ja auch ganz gerne mal mit Panzern sicherlich nicht mit Frieden entwickeln.
Es geht ja grundsätzlich um Friedensgespräche. Sind damit Friedensgespräche vom Tisch? Denn solange die beiden sich nicht treffen, gibt es doch im Grunde keine Hoffnung, oder?
Nein, die sind nicht vom Tisch. Die waren aber auch nie wirklich auf dem Tisch. Bis dato versucht man eben alles Mögliche zu spielen, alle Varianten zu spielen, um die Russen dazu zu bewegen. Der militärische Hebel fehlt einfach. Das ist der Punkt. Und wirtschaftlich ist seit dem Treffen in Peking eindeutig klar, dass Indien und China und auch noch Nordkorea, das man ja lange unterschätzt hat, ganz, ganz fest neben Putin stehen oder hinter ihm. Und damit kann er sich schon noch einiges leisten und etwas länger spielen.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, es gibt die Diskussion über westliche Truppen in der Ukraine, die läuft weiter. Also ist das ein naiver Gedanke, ist das weltfremd oder ist das etwas Realistisches?
Nein, das ist eine der möglichen Optionen. Und das ist ganz klar, dass die Ukraine eine Garantie benötigt, wenn es endlich mal zu einem Friedensschluss kommt. Das ist völlig ohne Frage. Auf der anderen Seite, Budapest hat auch nicht gehalten. Das war die Versicherung der westlichen Staaten und Russlands, die Grenze zur Ukraine aufrechtzuerhalten. Das ist also eindeutig einmal nicht umgesetzt worden. Daher drängt der Selenskyj darauf, dass es mit militärischen Truppen gemacht wird. Auf der anderen Seite sagt Putin ja völlig zu Recht, das Völkerrecht würde aber bedeuten, dass die automatisch dann auch Kriegsparteien werden, wenn sie sich daran beteiligen. Eine sehr, sehr schwere Abwägung. Daher das Zögern von Kanzler Merz ist nicht ganz unrichtig, denn alle verlangen, er müsse sich jetzt entscheiden, nur auf welcher Grundlage. Man weiß nicht, wo diese Truppen stationiert werden sollen, welchen Auftrag sie haben, welchen Umfang. Erst wenn das am Tisch steht, kann ja Merz an den Bundestag herantreten. Vorher wird der Bundestag kaum eine leere Hülse nehmen und sagen, das beschließen wir frei heraus. Daher, die Planungen, das müssen Militärs machen und die können auch schon lange planen, das tun sie auch. Die Generalschefs planen ja alle Optionen und was dann politisch zu machen ist, wird man sehen, wenn es soweit ist.
Ja, und in der Zwischenzeit gibt es natürlich auch den anderen Big Player, die USA. Donald Trump hat jetzt das Verteidigungsministerium umgenannt zum Kriegsministerium. Lassen Sie uns das gemeinsam beleuchten. Was hat es damit auf sich? Was ist das Signal, was er damit senden will? Und Pete Hegseth ist jetzt also der neue Kriegsminister. Was planen die USA?
Was sie genau planen, ist eigentlich schon im Antrittsdokument von Trump gewesen. Es geht um die Verlagerung des Fokus in den Pazifischen Ozean, das heißt mit China als Hauptgegner. Und nach der Militärparade letzte Woche musste Amerika mit etwas reagieren. Ist zwar nur symbolhaft, aber das erinnert sehr, sehr stark an die 30er, 40er des letzten Jahrhunderts mit Stilwell als Kriegsminister und eben dem Kriegsministerium, um zu zeigen, das ist keine Truppe, die irgendwelche Rosen züchtet in Afghanistan, sondern hier geht es um den Einsatz von Soldaten, um die westliche Weltordnung, die amerikanische Weltordnung im Notfall auch zu verteidigen und gerade gegenüber China. Russland hier spielt hier keine Rolle.
Ich wollte gerade sagen, ist das ein Signal Trumps eigentlich an Putin oder ist es ein Signal an Europa? Wie werden wir damit umgehen?
Also an Putin ist es allenfalls das Signal, dass man eine neue Optik hat, aber man verlagert immer mehr den Pazifik. Und noch einmal, das war die letzte Woche in Peking, war eine Machtdemonstration Chinas erster Sorte, zu zeigen, wer aller kommt, was man an neuen Waffen hat, an Systemen. Und die Europäer müssen sich sehr wohl fragen, wie schaut unsere Zukunft NATO minus USA aus, denn im Endeffekt läuft es auf das hinaus, was Trump immer wollte, eine Lastenteilung. Die USA machen Pazifischen Ozean, Indopazifik und die für sie wichtigen Teile wie den Nahen Osten beispielsweise. Und der Rest möge von Europa gemacht werden. Und da müssen wir uns, glaube ich, kräftig dran halten, dass wir hier nicht ganz hinten dran bleiben.
Und auf Spur bleiben. Ganz herzlichen Dank für unseren Austausch. Politikwissenschaftler Clemens Fischer von der